Die Vielfältigkeit in den Beziehungen zwischen Elementen eines Systems. Diesen schönen Satz findet man, wenn man bei Google nachguckt, unter Komplexität. Sie haben sich in dieser Ringvorlesung ja schon mit vielen Arten von Komplexität in verschiedensten Bereichen beschäftigt und sind deswegen schon mit vielem davon vertraut. Heute wird dieser Bereich sich erstrecken auf die Medizin. Und Thomas Mertens, der ärztliche Direktor der Abteilung Virologie im Klinikum der Universität Ulm, wird Ihnen darüber berichten. Und wenn man sich selbst für Viren nur interessiert, dann wird man sagen, die sind schon komplex genug, denn die haben fantastische Formen, sie haben interessante Zusammensetzungen. Aber das ist noch längst nicht alles. Wenn man sich dafür interessiert, für das System Virus plus Wirtszelle, dann wird es noch komplizierter. Aber wenn diese Wirtszelle der Mensch ist, dann wird es richtig interessant. Und gerade heute oder in dieser Zeit zu dem aktuellen Saisonstart für die Influenza ist natürlich das für viele von uns und von Ihnen von großem persönlichen Interesse. Ich freue mich sehr, lieber Thomas, dass du heute darüber sprichst und ich würde dich bitten, deinen Vortrag zu halten. Wir werden natürlich am Ende eine Diskussion haben und Sie sollten schon fleißig Fragen dafür sammeln. Achso, das muss ich Ihnen geben. Ja. Thomas, du musst dieses Ding, musst du da auch noch angezwickt kriegen. So, jetzt bist du.
Ja, lieber Günther, vielen Dank für die Einführung. Er hat nicht gesagt, dass wir auch viele Jahre an einem Institut gearbeitet haben. Und ich verstehe gar nichts von Komplexität, also jedenfalls nicht im philosophischen Sinne ganz sicher. Und deshalb bin ich als erstes, als ich damit konfrontiert wurde durch Frau Bräuniger, dass ich ausgerechnet in diesem illustren Kreis einen Vortrag halten sollte, bin ich damals auf die Schweinegrippe gekommen als Möglichkeit, um Ihnen zu zeigen, wie komplex auf der einen Seite die Viren sein können, aber auch, und darauf will ich heute natürlich auch eingehen, wie komplex die Menschen auf eine Virusbedrohung reagieren. Und dafür ist vielleicht die Schweinegrippe letztendlich ein ganz gutes Modell. Sie sehen aber, dass ich die Schweinegrippe, also die Schweine habe ich mal in Klammern gesetzt, das ist jetzt nicht so im Programm ausgedruckt. Das liegt daran, dass ich gerade in den letzten Tagen Anlass hatte, das Thema ein bisschen aufzuweiten und Sie werden gleich sehen, warum. Also insofern, das ist aber kein Nachteil, sondern ich glaube, aus meiner Sicht kommt es dem Thema zugute. Ich habe auch, wie Günther Klotz, als erstes mal nachgeschlagen, was denn eigentlich Komplexität ist. Und wenn man das so liest, dann ist das gesagt, einmal die Unterscheidung zwischen Komplexität und Kompliziertheit, die Ihnen sicher vertraut ist, aber für mich war das ganz wichtig zu lesen. Und ich lese Ihnen das jetzt nicht vor, zumal gerade auch einiges schon erwähnt worden ist. Aber ich finde es wichtig, weil wir vielleicht am Ende meines Vortrages dann uns überlegen können, was trifft denn nun eigentlich auf das aktuelle Problem zu? Nämlich Kompliziertheit oder Komplexität. Gut, nun, Sie könnten natürlich sagen, dass der Titel mit Science Fiction jetzt ein bisschen zu marktschreierisch gewählt worden ist, aber sehr praktisch zum Thema ist gerade am letzten Sonntag hier, das ist also nicht sehr lange her, in der Frankfurter Sonntagszeitung dieser Aufmacher drin gewesen, nämlich Forscher dürfen Killerviren züchten und Sie sehen dann auch gleich ein passendes Bild, so wie man sich diesen Forscher dann vorstellt. Das ist so ein etwas zusammengesetztes Individuum aus der Frankenstein-Kiste. Anlass dieses Aufmachers ist die Tatsache, dass Influenza-Forscher, die sich vor etwa einem Jahr darauf verständigt hatten, ihre weiteren Forschungsarbeiten zur Veränderung des Vogelgrippevirus, und zwar Veränderungen im Hinblick auf eine bessere Übertragbarkeit zwischen Säugern, einzustellen. Und es wurde also sozusagen ein Moratorium vereinbart, was von weltweit bedeutenden Influenza-Virologen unterschrieben worden ist. Das Moratorium beruhte auf der Tatsache, dass vor mittlerweile anderthalb Jahren ein holländischer Forschergruppe unter Ron Fouché Experimente im Labor gemacht hatten, bei denen es darum ging, herauszufinden, welche Veränderungen müssen an dem Vogelgrippevirus, das ja, wie wir wissen, hochpathogen ist und auch hochpathogen für die Menschen, die es bisher betroffen hat, welche Veränderungen müssen an diesem Virus noch stattfinden, damit dieses Virus nicht wie bislang von Vogel auf Mensch praktisch nicht oder kaum übertragbar ist, sondern jetzt leichter übertragbar wird. Nun, wenn ich das so erzähle, dann merken Sie gleich, das ist eine typische Dual-Use-Situation. Dual-Use bedeutet ja, das ist sehr wichtig zu wissen auf der einen Seite, um Maßnahmen sich zu überlegen, die man dagegen entwickeln könnte. Es ist aber natürlich auch so, dass wenn Sie das in die Hände eines schlechten Menschen geben, wäre ein solches hochpathogenes, unpandemisches Influenza-Virus natürlich ein Virus, was ganz erheblichen Schaden, Leid, viele Tote verursachen könnte. Also Dual-Use-Problematik sei an dieser Stelle angesprochen. Und so haben auch sowohl die Wissenschaftler wie auch die Menschen reagiert und haben gesagt, die einen, sowas darf man erstens nicht publizieren, und es gab ja dann auch ein Publikationsverbot für diese Ergebnisse. Die anderen haben gesagt, und wir Virologen und auch als Fachgesellschaft haben gesagt, ein Publikationsverbot ist eigentlich keine Lösung, denn aus vielerlei Gründen nicht. Denn erstens waren die Ergebnisse schon vorgetragen worden auf einem Kongress, was allerdings ein schwaches Argument ist zugegebenermaßen. Ein besseres Argument war schon, dass das, was einmal gemacht worden ist, das kriegen Sie nicht zurück in die Büchse. Also insofern ist diese Vorstellung, man könne durch ein Publikationsverbot derartige Arbeiten verhindern, ist natürlich abwegig aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, es gab eine heftige Diskussion, sowohl unter den Wissenschaftlern als auch unter, sagen wir mal, informierten Kreisen der Bevölkerung, ob man solche Arbeiten überhaupt durchführen könnte. Hintergrund war, zuerst haben die holländischen Forscher Mutationen in dem Virus erzeugt und dann haben sie dieses genetisch veränderte Virus in Frettchenpassagen passagiert, also von einem Frettchen auf das andere übertragen und dann festgestellt, dass nach einiger Zeit in der Kombination von genetischer Mutation und Frettchenpassage plötzlich die Möglichkeit bestand, dass zwei Frettchen, die in zwei getrennten Käfigen nur nebeneinander standen, dass die sich sozusagen über die Luft infizieren konnten. Und das war sozusagen die entscheidende Veränderung, um aus einem Virus, was zwar hochpathogen war, aber nicht auf den Menschen übertragbar war, sie eines zu machen, was letztendlich jetzt offensichtlich von Wirt zu Wirt über die Luft übertragen werden konnte. Nun, zurück zu diesem. Jetzt haben diese gleichen Influenza-Forscher gesagt, wir heben jetzt das Moratorium auf. Das Moratorium hat Zeit gegeben, die Dinge zu diskutieren öffentlich, hat auch Zeit gegeben, gegebenenfalls notwendige Anpassungen der Sicherheitsvorschriften vorzunehmen. Und wir wollen jetzt diese Forschung weiter betreiben. Natürlich, und das steht in diesem Artikel drin, gibt es auch jetzt immer noch gespaltene Ansichten darüber, ob man das nun darf oder ob man das nicht darf, sozusagen, ob das ethisch vertretbar ist oder nicht. Und auch natürlich die Frage, was überwiegt, eine potenzielle Gefährdung oder ein gesellschaftlicher Nutzen einer solchen Forschung. Nun, wenn man sich jetzt anschaut, das war sozusagen das Ende des Moratoriums, ganz kurz gefasst, bald neue Experimente mit Superviren, Sie lesen können es alleine. Und das berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, also das bezieht sich auf den Artikel, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Das ist Spiegel Online, 19.01., also Samstag um 17.48 Uhr. Und hier sehen Sie so Menschen, die in einem Labor, in diesem Fall in Marburg, Jemand hatte mich gerade gefragt danach, in einem jetzt L4, also einem Labor der höchsten Sicherheitsstufe arbeitet, wo sie dann eine extra Atemluftversorgung haben und so weiter, damit also keine Infektionsgefährdung besteht. Aber was ich Ihnen jetzt eigentlich zeigen will, ist die Reaktion in dem Diskussionsforum, die darauf sofort einsetzte. Und ich muss mich noch daran gewöhnen, dass das Ding nicht geht. Insgesamt gab es 105 Zuschriften sozusagen, in sehr kurzer Zeit. Innerhalb von 3 Tagen gab es 105 Zuschriften und ein paar habe ich Ihnen mitgebracht, weil ich glaube, dass Sie auch die Fragen, die uns heute oder mich jedenfalls interessieren, ganz gut ansprechen. Also die erste sagt: Was ich bei der Wissenschaftler nicht verstehe, warum wird um jeden Preis der Erkenntnisgewinn vorangetrieben? Das ist eine spannende Frage, die natürlich einem, der im Wissenschaftsbetrieb drinsteckt, sagen wir mal, erinnert an die Zeiten vor Galilei. Aber jedenfalls ist es eine Frage, die man natürlich stellen darf. Obwohl dies rührt wirklich ja an die Grundfesten der Vorstellung über Wissenschaft. Denn die wird ja betrieben letztendlich, um den Erkenntnisgewinn voranzutreiben. Dann wird eine zweite, das wäre also eine grundlegende Befürchtung, dann gibt es eine zweite Befürchtung, dass auch wenn man noch so viel Sicherheitsstandards macht, Zufälle, wahrscheinlich meint der Schreiber Unfälle, ich habe also jetzt nicht redigiert an dem, was hier geschrieben wurde, vorkommen. Das ist sicher eine Sache, die man nicht von der Hand weisen kann. Und dann kommt ein auch für mich sehr wichtiger Punkt, und der führt uns ja direkt zum Thema Komplexität, nämlich warum versucht man nicht, die bisherigen Erkenntnisse einfacher darzustellen, damit viele Menschen sie verstehen? Ich finde, der Schreiber, der trifft damit einen ganz wesentlichen Punkt, und das ist der Punkt des Verständlichmachens und der Kommunikation. Und im Vorgriff auf das, was Sie vielleicht selber nachher mir zugestehen werden, kann ich Ihnen schon sagen, dass bei der Schweinegrippe-Pandemie virologisch nichts schiefgelaufen ist. Auch die Impfstoffentwicklung war okay. Die Diagnostik hatten wir sehr schnell. Das Virus war ganz schnell sequenziert und bis ins letzte Nukleotid bekannt. Aber die Kommunikation war eine einzige Katastrophe. Und die war eben, ich nenne es mal, es war ein Kommunikationschaos eigentlich. Das kann man nicht als Komplexität, sondern als muss man schon als Chaos bezeichnen. Der dritte, also dieser hier ist natürlich so etwas, ich habe es extra mitgebracht, weil er so eine völlig auch nicht von ihm begründete Urangst bezeichnet. Gibt es denn Wissenschaft, die sich damit beschäftigt und solche aggressiven Viren züchtet? Ich meine, ist es nachgewiesen, dass Menschen im Labor den Virus, sei ihm verziehen, H5N1 erfunden haben? Könnte man sie gegebenenfalls verklagen? Und dann geht's weiter, eine Gegenmeinung. Ich glaube, es ist notwendig, Forschung zu betreiben, um zu verstehen, was da überhaupt geschieht. Bitte achten Sie nicht auf die Rechtschreibung, also es ist in dem Fall nicht meine. Es muss absolut sicher sein, ist die Forderung. Und dann wieder das Argument, ansonsten ist das Thema für Laien zu kompliziert. Der benutzt jetzt den Begriff kompliziert und nicht komplex, um es einschätzen zu können. Und das trifft tatsächlich den Nagel auf den Kopf. Und ich glaube, dass das ein wirklich sehr wichtiger Punkt ist. Und dann kommt natürlich noch etwas, was wichtig ist und was ja in der Diskussion 2009 auch eine wesentliche Rolle spielt. Inwieweit kann man sich denn auf die Wissenschaftler verlassen? Sind die denn integer oder sind die alle geschmiert von der pharmazeutischen Industrie oder von sonst jemandem? Sind die eigentlich nur hinterm Geld und hinter der Karriere? Sind sie karrieregeil oder Gewinnstreben? Oder sind sie einfach nur zu faul und zu feige, um sich gegen den aktuellen Trend der Forschung zu wehren? Und jetzt kommt dann einer der letzten Beiträge, nämlich der 104. von 150. Ich möchte mal vermuten, dass das ein Virologe war, der jetzt sozusagen versucht, das Ganze nochmal ins richtige Licht zu stellen. Warum müssen Leute diskutieren, die von der Materie keine Ahnung haben? Ist auch eine interessante Feststellung. Erstmal die Originalarbeiten lesen, nicht das gefilterte Zeug bei Spiegel Online, und dann eine Meinung bilden. No, das ist schon aus meiner Sicht ganz okay, wenngleich ich nicht weiß, ob das so leicht wirklich realisierbar ist. Und wieso dann von Ahnungslosen darüber diskutiert wird, ist mir schleierhaft. Okay, ich habe Ihnen extra diese Palette von Meinungsäußerungen wieder, weil Sie, glaube ich, viele von dem, was ich Ihnen als Problem vorstellen möchte, ganz gut jetzt charakterisieren. Also, ich möchte mit Ihnen diskutieren, dass die Komplexität des biologischen Systems Influenza-Viren, das brauchen wir, sonst versteht man vielleicht manches nicht. Zweitens gehen wir dann in die menschlichen Komplexitäten, Handeln und Unsicherheit der Wissenden. Das ist von mir, ich habe mir überlegt, was ich da für einen Begriff nehme, aber ich habe das ganz bewusst ein bisschen provokativ formuliert, also diejenigen zu glauben, die glauben zu wissen, was da los ist. Das Misstrauen der Unwissenden, ich habe mal eine tentative Übersetzung drangehängt. Und die Rolle der Medien, ganz wichtig. Und dann letztendlich können wir vielleicht noch ein paar Schlussfolgerungen ziehen und dann können Sie mich anschließend löchern. So, fangen wir mit der Komplexität des biologischen Systems Influenza-Viren an. Nun habe ich schon einige Bekannte im Auditorium gesehen, denen ich jetzt ein bisschen Eulen nach Athen trage, aber ich war mir wirklich gar nicht klar, wer denn kommen würde, um sich sowas Komisches anzuhören. Also müssen Sie jetzt, selbst Sie, die das schon wissen, das jetzt nochmal über sich ergehen lassen. Ich fange an, jetzt sind wir wohlgemerkt bei der Schweinegrippe. Das erste war ja ein Exkurs über die Vogelgrippe, was zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Im Mai 2009 gab es in der hochrenommierten, um nicht zu sagen höchst renommierten medizinischen Zeitschrift, The New England Journal of Medicine, einen Bericht über 642 bestätigte Fälle von diesem damals so mal bezeichneten Schweine-Influenza-Virus in immerhin schon 41 Staaten der USA. Ich habe ganz bewusst nicht auf die mexikanischen Fälle abgehoben, weil man da ja hätte ja sagen können, jetzt, naja, wer weiß, wie da die Krankenhäuser sind, sondern es sind also schon die Fälle, die unter US-amerikanischen Bedingungen im Krankenhaus behandelt worden sind. Und damals hieß es, ungefähr 9%, kleine Zahlen, mussten hospitalisiert werden und immerhin 8 mussten in die Intensivstation kommen. Und das betrifft aber nur eine Subpopulation, weil man von nicht allen dieser 642 wirklich wusste, wie es ausgegangen ist. Und immerhin sind 2 gestorben. Und damals, mit den Berichten aus Mexiko, die früher lagen, über eine schwer verlaufende neue Influenza, bestand natürlich sofort großer Alarm bei allen Wissenden. Denn, und das ist ganz klar, die Sache erinnerte vertrackt an die spanische Grippe 1918. Hier die Zeichnung von Egon Schiele, von seiner Frau, die an der Influenza verstorben ist. Und hier ein solcher Krankensaal damals bei der spanischen Grippe. Und hier die Erkrankungsraten. 25-40% einer Bevölkerung waren erkrankt. Die Letalität, das heißt also der Anteil der Verstorbenen an den Infizierten, betrug 2% und normal bei der Influenza so um die 0,1%. Und man, also realistische Schätzungen gehen davon aus, dass 25-40 Millionen Menschen weltweit an der Influenza gestorben sind, in Deutschland 225.000, also insgesamt deutlich mehr als der Erste Weltkrieg Opfer gefordert hat. Nun, vor diesem Hintergrund war es eigentlich zwanghaft so, dass die Wissenden sagten, da muss man doch was tun. Jetzt sind wir doch nicht mehr in 1918. Wir wissen doch viel mehr. Jetzt müssen wir doch aus unserem Wissen auch irgendwelche Konsequenzen ableiten, die möglicherweise ein solches Desaster abwenden können. Das nur, um Ihnen verständlich zu machen, warum es retrospektiv sehr leicht ist zu sagen, naja, die Influenza war dann am Endeffekt gar nicht so schlimm, wie wir gedacht haben, aber das konnte man zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze losging, nicht wissen. So. Ach so, hier habe ich nur Ihnen noch das mitgebracht, dass die spanische Grippe auch so ein bisschen die Weltpolitik schon 1918 ein, denn sowohl der Prinz von Baden hat die Influenza gehabt, der Matthias Enzensberger musste die Delegation leiten, nachdem kurz vor Frau und Sohn an der Influenza verstorben waren. Und auch der amerikanische Spielpartner, der lag mit der Influenza da nieder. Das Influenza-Virus haben Sie keine Angst, ich mache es, hoffe ich, sehr glimpflich, hat ein paar Besonderheiten, die man wissen muss, um zu verstehen, warum dieses Virus solche pandemischen Virusstämme entwickeln kann. Hier sehen Sie eine Darstellung des Virus und im Inneren des Virus sehen Sie das Genom. Und da fällt Ihnen auf, dass dieses Genom nicht an einem Stück ist, sondern dass es in 8 Segmenten vorliegt. Jedes dieser Segmente ist physikalisch völlig getrennt von einem anderen Segment. Und die genetische Information auf diesen Segmenten kodiert vor allen Dingen auch für 2 Hauptoberflächenproteine, nämlich das sogenannte Hämagglutinin und die Neuraminidase. Und die sind verantwortlich zum einen, wie das Virus in die Wirtszelle hineinkommt, zum anderen, wie das Virus aus der Wirtszelle herauskommt und zum dritten müssen Antikörper gegen dieses Hämagglutinin vorhanden sein, damit ein Infizierter geschützt ist vor der Influenza. Und ich sage Ihnen das auch, weil Ihnen das verständlich macht, warum dieses ganze Biest damals H1N1 genannt werden musste, weil es eben das Hämagglutinin vom Typ 1 hatte und die Neuraminidase vom Typ 1. Und wir kennen insgesamt 16 verschiedene Hämagglutinin-Typen und 9 verschiedene Neuraminidase-Typen. Gut, das sozusagen zum Verständnis. Und die Besonderheit ist das segmentierte Genom. Die zweite Besonderheit ist, dass Influenza-A-Viren sehr leicht Interspezies-Übertragung durchführen können. Das heißt, vieles, was fleucht, kreucht oder sogar schwimmt, wie Sie sehen, Robben sterben durch Influenzaviren, sind durch Influenzaviren infizierbar und eben auch und insbesondere bestimmte Vögel, Wasservögel, Enten zum Beispiel, Waterfowl, aber eben auch der Mensch. Und die Wasservögel sind deshalb so wichtig, weil die natürlich sich über weite Strecken bewegen können. Sie können sich so eine Party auf dem sibirischen See vorstellen, wo also unendlich viele Enten zusammen schwimmen. Und diese Enten haben die Eigenschaft, dass sie das Virus nicht wie wir respiratorisch ausscheiden, sondern die machen das in den See rein, hinten raus. Und das hat zur Folge, dass da sozusagen dann Milliarden von Enten in einer sozusagen verdünnten Brühe schwimmen, die unter anderem eben auch das ganze Influenza-Virus enthält. Das ist sozusagen eine geradezu tolle Geschichte. Nun, wir haben also 2 Dinge, nämlich das segmentierte Genom des Influenza-Virus und die Tatsache, dass so viele Spezies davon infiziert werden können. Wenn wir das zusammennehmen, haben wir 2 Möglichkeiten, wie sich das Influenza-Virus verändert, nämlich einmal auf der Basis des sogenannten antigenen Drift, und das sind Punktmutationen im Genom. Jedes dieser farbigen Pünktchen ist eine Mutation. Und wenn wir jetzt die antigene Differenz betrachten und hier über die Jahre, dann können Sie sehen, wie sich das Influenza-A-Virus ausgehend von einem Prototyp-Virus durch diese Punktmutation langsam verändert und es driftet sozusagen weg. Deshalb nennt man das Ganze auch den antigenen Drift durch Punktmutationen. Eine dieser Punktmutationen kann natürlich immer auch ein Gen oder eine Genregion betreffen, die für Pathogenität, das heißt für krankmachende Eigenschaften verantwortlich ist. Aber das Influenza-Virus kann nicht nur den antigenen Drift machen. Das ist übrigens der Grund, warum man sich selbst dann, wenn es kein neues pandemisches Influenza-Virus gibt, alle Jahre wieder impfen muss, weil eben dieses Virus nicht mehr genauso ist wie das vom Vorjahr. Aber das Virus kann, auch wenn es eine Zelle 2 Viren infiziert, dann kann es passieren, dass die Genomanteile, die ja hier in 8 Stücken physikalisch getrennt vorliegen, hinterher sozusagen gemischt wieder verpackt werden und damit entsteht nach dem antigenen Shift ein völlig neues Virus, was dann ein pandemisches Virus sein kann. Sie müssen sich also vorstellen, und deshalb kommen viele dieser pandemischen Viren auch aus Asien, erfahrungsgemäß. Da geht also der Bauer zu seinem vergnügten Schwein. Und wenn das vergnügte Schwein ein Influenza-Virus vom Vogel aufgepickt hat und der Bauer ihm noch ein zweites anhustet, dann haben wir genau die Situation, dass ein Schwein zwei Influenza-Viren zur gleichen Zeit vermehrt und dann solche Reassortanten, wie wir Fachleute sagen, erstellt. Wann und wo das passiert, ist nicht vorhersagbar, klar, aber dass es in der Geschichte immer wieder passiert ist, das kann man sozusagen historisch nachverfolgen. Und wir kennen mittlerweile alle diese Influenza-Viren, oder nicht alle, aber sozusagen die der letzten Jahrzehnte, eigentlich zurück bis 1918 jetzt, die kennen wir bis aufs letzte Nukleotid genau. Das heißt, wenn wir das also uns so angucken, dann ist dieses Ereignis immer mal wieder eingetreten, 1918, das war eben die spanische Grippe. Und dann 1957 die sogenannte asiatische Grippe, dann Hongkong-Grippe und dann russische Grippe. Die Älteren von Ihnen können sich noch vielleicht an die Begriffe erinnern. Das waren eben solche neuen pandemischen Stämme. Über die Pathogenität eines neuen Stammes konnte man zunächst nichts aussagen, also über die krankmachenden Eigenschaften dieses Stammes. Aber es ist passiert und bei all diesen Viren wissen wir genau letztendlich, wie die zusammengesetzt sind, welche Mischung von Genelementen wir da finden können. Und so ist eben auch das Schweinegrippevirus entstanden im Jahre 2009. Nun, was sehen Sie hier? Ein glückliches Huhn. Und das ist ein unglückliches Huhn, also sozusagen ein Huhn, das es ganz sicher hinter sich hat. Und der Unterschied ist, dass diese beiden Hühner sind beide mit Influenza-Viren infiziert, aber dieses sozusagen mit einem für Hühner apathogenen Influenza-Virus und das ist mit dem H5N1-Virus infiziert, also dem Vogelgrippe-Virus, von dem jetzt immer wieder die Rede ist und dass es auch geht in der zunächst gezeichneten Sonntagszeitung der Frankfurter Allgemeinen. Und Sie sehen, dass dieses schwer hämorrhagische Tier hier eben sofort sehr rasch getötet wurde von diesem Influenza-Virus. Und jetzt ist die Frage, damit kommen wir wieder zu einem ethischen Problem zurück, ist es erlaubt, durch Experimente zu versuchen herauszufinden, was macht dieses Virus so pathogen, so krankmachend? Und zweite Frage, was ermöglicht die Übertragung von Tier zu Tier ohne engen Kontakt? Munch hat selbst eine Influenza gehabt, das ist ein Selbstbildnis aus seiner Rekonvaleszenz 1918. Hier sehen Sie so eine Pneumonie und hier sehen Sie wieder dieses gesunde Huhn mit einem Apathogen und hier sehen Sie das getötete Huhn durch das Influenza. Und die Frage eben kann man zum Teil heute beantworten. Hier sehen Sie das Hemagglutinin der aviären Influenza-Viren. Und das Hemagglutinin ist aufgeklärt, bis ins Letzte völlig. Die Struktur ist sogar als Röntgenstrukturanalyse geklärt worden, war mal eine Titelseite von Nature. Und dann weiß man, dass dieses Hemagglutinin, damit es zum Infektionsprozess kommt, hier gespalten werden muss an einer bestimmten Stelle. Und jetzt sehen Sie hier zwei Embryonen, Hühnerembryonen. Hier ist das Ei infiziert worden mit dem apathogenen und hier mit dem pathogenen Stamm. Und Sie sehen auch wieder auf einen Blick, ohne ein Mikroskop oder sonst was bemühen zu müssen, dass dieses Tier eben schwer hämorrhagisch ist als Folge der Infektion. Was ist der Unterschied? Diese Spaltstelle hier ist mutiert und zwar in dem Sinne, dass das apathogene Virus hinsichtlich seiner Spaltbarkeit restringiert ist, das heißt nur ganz bestimmte Enzyme können das spalten, während das hochpathogene Virus jetzt praktisch von sehr vielen Enzymen des Organismus des Tieres gespalten werden und kann damit alle Gewebe und Zellen infizieren kann. Aber das erklärt nur einen Teil der Pathogenität. Vieles über die Pathogenität ist eben noch nicht verstanden und über die Übertragbarkeit. So, das war's zum Virus. Jetzt kommt das Handeln und die Unsicherheit der Wissenden. Nun, vieles ist also zur Biologie und Epidemiologie der Influenza-Viren bekannt. Ein bisschen was habe ich Ihnen erzählt, aber das ist längst nicht alles. Und das ist der Grund, warum die Virologen dahinterher sind, rauszufinden. Ich erinnere Sie an den ersten Kommentar. Ist das erlaubt? Klammer zu. Was macht das Virus leicht übertragbar? Was macht das Virus so gefährlich? Das Problem ist aber, Unser Wissen und auch der Fortschritt in der Pharmaindustrie eröffnete uns neue Handlungsspielräume 2009, als die Schweinegrippe auftrat. Denn erstmalig in Menschheitsgeschichte war es denkbar, jetzt auch einen Impfstoff zu produzieren gegen das gerade neu entstandene pandemische Virus und den noch so rechtzeitig fertig zu kriegen, dass man damit wenigstens im Herbst des gleichen Jahres würde impfen können. Jetzt musste also eine Entscheidung gefällt werden, und zwar auf dünner Datenbasis zugegebenermaßen, soll man das machen oder soll man das nicht machen? Nun bitte ich Sie alle, sich nur mal eine Sekunde lang vorzustellen, wäre jetzt das 2009er Virus so pathogen gewesen wie das 1918er Virus und wir hätten keine Anstrengung unternommen, sofort diesen Impfstoff zu produzieren, dann wäre man hinterher sozusagen gevierteilt worden. Es war also eine typische Situation, wo egal was man machen konnte, man konnte in jedem Fall konnte man Unrecht haben und sozusagen hinterher auch beschimpft werden, weil man sozusagen das war aber nicht vorhersehbar und man brauchte ein halbes Jahr, um diesen Impfstoff zu produzieren. Das heißt, die Zeit drängte. Und es heißt auch, es mussten Entscheidungen ohne ausreichende Datenbasis getroffen. Ich erinnere hier nur als Beispiel an die STIKO-Empfehlung zur Impfung. Ich bin selbst Mitglied der STIKO. Und an die Frage, soll man Tamiflu einlagern oder nicht? Ich komme auf das Tamiflu nochmal zurück. Was die STIKO-Empfehlung angeht, kann ich Ihnen nur sagen, wenn jetzt 2014 dasselbe passieren würde, müsste man wieder meines Erachtens genauso handeln. Es ist eigentlich für mich undenkbar, dass man dann sich hinsetzt und sagt, so jetzt warten wir erstmal ab, wie viele Leute daran sterben und dann gucken wir, ob wir fürs nächste Jahr einen Impfstoff produzieren können. Das ist das Problem sozusagen, das ist das Dilemma, vor dem man stand. Und dann mussten wir also auf der Basis unseres gesunden Nichtwissens Entscheidungen fällen aufgrund von extrapolierten Daten, aufgrund von Dingen, die man historisch kannte, aufgrund von epidemiologischen Kenntnissen und so weiter. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Also, es ist ja ganz klar, unser Wissen ist im biblischen Sinne auch hier ganz klar Stückwerk. Und das, was wir hatten, war ein Teilwissen. Und das Teilwissen bezog sich sowohl auf die Biologie des Influenzavirus, wie ich Ihnen sagte, es bezog sich aber vor allen Dingen auf die Frage, wie würde sich diese 2009er Pandemie entwickeln? Und da kann man sogar sagen, das war glattes Unwissen. Aber ich würde mich interessieren, gerade für die philosophischen Kommentar dazu, wie sozusagen unsere Handlungsverpflichtung in einer solchen Situation aussehen würde. Das Misstrauen der Unwissenden, wie ich mal jetzt provokativ die Laien nenne. Nun, wir haben mittlerweile eine besondere Situation. Das merkt man sehr deutlich in unserer Gesellschaft, denn wir sind alle hinsichtlich fast aller Probleme in Detail Unwissende. Das muss man sich mal klar machen. Denn ich meine, wer von Ihnen weiß schon, wie das Handy funktioniert, was er tagtäglich benutzt? Oder das sind ja, ich meine, wir verstehen es alle nicht im Grunde. Wir benutzen es, aber sozusagen erklären können wir es nicht. Ich will jetzt nicht in die Diskussion schon eintreten, ob die Komplexität sozusagen historisch hier zugenommen hat oder nicht. Also die Komplexität der Influenza-Biologie hat sicher nicht zugenommen, die war schon immer so. Aber unser Teilwissen ist so viel größer geworden, dass die daraus resultierenden Konsequenzen uns viel mehr drücken als früher. Ja? Früher, wenn man gar nicht weiß, dass die Leute da umfallen wegen eines Virus, ja, dann haben wir auch nicht das Problem, sich zu überlegen, was kann ich sozusagen für antivirale Medikamente oder Impfstoffe dagegen einsetzen. Wir sind also hinsichtlich fast aller Probleme im Detail unwissend und das ist aus meiner persönlichen Sicht eines der zentralen Probleme, nicht nur bei Influenza, sondern das ist generell das Problem. Und wir misstrauen den Wissenden, weil wir ihren Motiven misstrauen. Also zum Beispiel, was spielt das Geld für eine Rolle der Pharmaindustrie, mit dem wir von der STIKO alle geschmiert sind? Ständige Impfkommission, das sind die Impfempfehlung nach Infektionsschutzgesetz aussprechen müssen. Also, stand ja in der Zeitung, ich erzähle Ihnen nachher abschließend noch eine kleine Anekdote dazu. Oder sind wir alle geltungssüchtig, karrieregeil? Da die STIKO ständig in der Presse war 2009 und immer mit so oder ähnlichen Vorwürfen konfrontiert wurde, spreche ich das mal einfach so an. Oder sind wir überhaupt kompetent genug, die Wissenden, um die richtigen Handlungsanweisungen abzuleiten von dem, was wir beobachten können? Oder, und das ist eine etwas perfide Vorwurf, der aber natürlich auch schwer zu entkräften ist. Seid ihr nicht sozusagen schon so verstrickt in euer virologisches Gedankengut, dass ihr gar nicht mehr sozusagen euch auf eine etwas erhobene Position zurückziehen könnt und das Ganze nun mal im Überblick von oben anschauen könnt? Also seid ihr trotz guten Willens und trotz guter Meinung und trotz guter Kenntnisse schon so verstrickt in das System, dass ihr eigentlich gar nicht mehr in der Lage seid, sozusagen das aus übergeordneter Warte sozusagen neutral zu beurteilen. Gut. Nun, aber wir misstrauen natürlich auch der Pharmaindustrie. Das ist ja ganz was Böses, ganz klar, dass sie Gewinne machen wollen. Das ist ja ganz furchtbar und so. Ich meine, ich weiß gar nicht, was wir uns da vorstellen. Persönliche Anmerkung. Ich meine, die Pharmaindustrie ist natürlich kein Sozialverein und die wollen auch Gewinne machen. Ja, wobei es nicht unbedingt so ist, dass jemand, der Gewinne machen will, aus nun gleich unmoralisch ist. Deshalb, das ist also in vielerlei Hinsicht ja normal. Die anderen, die irgendwas produzieren, wollen auch Gewinne machen. Also warum soll die Pharmaindustrie, ganz abgesehen davon, dass sie bald nichts mehr produzieren kann, wenn sie keine Gewinne macht. Also sozusagen, das ist eigentlich ich drücke das mal so polemisch aus, es wird ja vielleicht dann noch in der Diskussion nochmal aufkommen. Und wir misstrauen auch noch den politischen Entscheidungsträgern. Das ist natürlich eine ganz vertrackte Situation. Und wenn sie so, wie ich persönlich manchmal da an der Front stehen, dann sind sie wirklich erstaunt, ja, weil ich mir immer denke, die Menschen, die jetzt sozusagen glauben alle, dass ich Mertens etwas versuche zu verstehen und zu entscheiden, dass ich das tue, weil ich entweder Geld dafür kriege oder karrieregeil bin oder sonst irgendwas, entspricht das eigentlich dem Erfahrungshorizont all der Leute, die das sozusagen als normale Verhaltensweise unterstellen? Ja, das war sozusagen einfach so ein Gedankenspiel, was ich dann bei der Gelegenheit mal gemacht habe. Das ist das Misstrauen der Unwissenden. Kommen wir zu der Rolle der Medien. Und das ist natürlich eine ganz problematische Geschichte. Denn die Vertreter der Medien sind vielfach auch Unwissende. Ganz klar. Und die Auswahl der Wissenden durch die Vertreter der Medien und die Bewertung der Informationen ist zugegebenermaßen enorm schwierig. Und mit dem Problem müssen wir halt, das ist halt so. Und, aber wir dürfen uns ja nicht die Augen verschließen, dass auch die Medien stehen unter einem erheblichen Erfolgsdruck, also Einschaltquote, Verkauf von Printmedien. Stellen Sie sich mal vor, die alte Geschichte mit Hund beißt Hausfrau, können Sie keinen hinterm Ofen hervorlocken, aber Hausfrau beißt Hund, das ist schon mal vielleicht eine Schlagzeile. Ja? Oder wenn Sie schon an die Frankfurter Sonntagszeitung, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, mit diesem tollen Bild da von dem Frankenstein-Forscher, völlig unabhängig davon, ob der Frankenstein-Forscher nachher im Text wirklich eine Rolle spielt oder nicht, mich würde mal interessieren, wie viele Leute haben diese Frankfurter Sonntagszeitung nur gekauft, weil sozusagen dieses Bild dazu montiert war, sozusagen. Also wollen wir nicht so tun, mein Gott, als Alt-68er werden Sie mir schon zutrauen, dass ich weiß, dass die Presse eine ungeheuer wichtige und positive Rolle bei uns spielt. Aber wir wollen nicht so tun, als wenn die Presse nicht auch unter Zwängen stünde und Verführungen unterliegen könnte, die sozusagen auch den anderen vorgeworfen werden. Und es gibt ganz klare Manipulationen durch die Medien. Infotainment. Und da erzähle ich Ihnen jetzt sozusagen zum Abschluss meiner Geschichte eine persönliche Geschichte. Also ich habe seit 25 Jahren keinen Fernseher. Brauche ich nicht. Und wurde dann eingeladen hier vom von einer Sendung, die in Baden-Württemberg verbreitet ist. Ich vergesse immer wieder, wie sie heißt, aber sie heißt Baden-Württemberg direkt. Da wurde ich eingeladen als Fachmann für Fragen der Impfungen und so weiter. Und so wie gesagt, als Fernsehloser kannte ich den Begriff Infotainment zu diesem Zeitpunkt gar nicht und bin da also naiv hingefahren nach Stuttgart, habe gedacht, die wollen was wissen von mir als Virologen und so ein bisschen Nachhilfestunde kriegen in Influenza-Virologie. Das war ganz falsch. Das war ein von A bis Z durchgestylte Dramaturgie, das glauben sie gar nicht. Da wurde mir noch gesagt, Sie dürfen nur ganz kurze Sätze reden, erstens. Und zweitens darf das Ganze nicht länger als 3 Minuten dauern. Ja? Und ansonsten waren dann schon fertige Filmstücke zugeschnitten, wo Sie dann irgendeinen armen niedergelassenen Arzt befragt haben, der ganz objektiv überhaupt keine Ahnung hatte von dem, was da los war. Und dann saß man da im Studio und wurde nicht etwa gefragt nach Risiken der Gefährdung durch Influenza-Viren, sondern die Frage, was kriegt ein STIKO-Mitglied, wenn es einen Vortrag hält? Also so hier, ja. Dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht, weil ich habe noch nie einen Vortrag gehalten, sozusagen in diesem Zusammenhang. Aber das hat mir wahrscheinlich auch nichts genützt, obwohl es die Wahrheit war. Und am Ende standen wir dann alle von einer Wand mit 4 Fernsehern. Da wurden 4 Leute im Wohnzimmer zugeschaltet, also 4 unterschiedliche Wohnzimmer. Und dann wurde letztendlich per Abstimmung entschieden, wie sozusagen das wissenschaftliche Problem des Influenza-Virus denn nun zu beurteilen ist. Ich meine, so weit sind wir gekommen. Und ich meine, an der Stelle sozusagen ist, und deshalb erzähle ich Ihnen das auch, da kann ich eigentlich nicht mehr von Pressearbeit oder Journalismus oder was immer reden. Das ist eine durchgestylte Show, wo Sie selbst als sogenannter Fachmann noch eingeladen werden, sozusagen wie das Petersilie auf der Suppe oder wie auch immer, oder die Sahne auf dem Stück Kuchen. Aber Sie haben da überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Also, die Rolle der, wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen, ach so, da wollte ich hier noch die Südwestpresse natürlich auch nicht ganz ungeschoren davon kommen lassen. Sie erinnern sich vielleicht an die Schlagzeile, alles original. Extra Impfstoff für Politiker. Es gab ja hunderte von solchen Schlagzeilen ähnlicher Couleur. Das bezog sich auf die Tatsache, dass man dann die Vermutung hatte, dass also unsere Kanzlerin, Kabinett, Beamte werden mit einem guten Impfstoff geimpft, ohne Impfwirkverstärker. Und Zelvapan der Firma Baxter, stimmt alles und so weiter. Und die Bundeswehr auch. Ist ja ganz klar, also die Bevölkerung wird mit irgendeinem Mistzeug geimpft und den guten Impfstoff kriegt die Kanzlerin und noch so ein paar Leute einschließlich der Bundeswehr. Das ist so ein unglaublicher Unsinn gewesen, schon damals. Aber sie hätten überhaupt keine Chance gehabt, das zu erklären. Die Bundeswehr hatte früher einen Vertrag bereits mit Baxter gemacht über die Lieferung dieses Impfstoffes und alle Fachleute waren sich einig, dass dieser Impfstoff der schlecht verträglichste war und dass die Leute am Paul-Ehrlich-Institut, die als sozusagen staatliche Behörde auch mit diesem Impfstoff geimpft wurden, die haben sich mit Händen und Füßen gewehrt, um nicht mit diesem, sondern mit dem Bevölkerungsimpfstoff gewährt zu werden. Aber das spielt alles keine Rolle, verstehen Sie, in der Darstellung, in der Situation geht das alles sozusagen mit durch und Sie können das nicht zurechtrücken, hoffnungslos. Und deshalb habe ich Ihnen jetzt im letzten Dia gezeigt, was ich jetzt eigentlich, ich habe es Schlussfolgerung genannt. Also, wir haben es zu tun mit einem meiner Meinung nach komplexen, unkomplizierten Problem des Influenza-Virus. Da trifft ganz klar beides zu. Wir haben es leider ein komplexes Teilwissen und das zwingt uns einerseits zu Handlungsvorschlägen, jetzt die Wissenden, aber wir müssen häufig unsere Handlungsvorschläge auf der Basis von gesundem Nichtwissen machen. Die Medien verstärken Richtiges und Falsches, das ist sozusagen die beste Formulierung, also ist die neutralste Formulierung, die man verwenden kann, völlig egal. Und das führt manchmal und in diesem Fall ganz sicher zu einem Kommunikationschaos. Die Entscheidungsträger, also die politischen Entscheidungsträger, haben sicher auch ihre Motive. Und die Unwissenden, also die große Mehrheit, ist misstrauisch und verunsichert. Kein gutes Szenario, kann ich Ihnen sagen, weil unter den Umständen ist natürlich mit keiner Impfbeteiligung Schweinegrippe zu rechnen, ja, ganz klar. Und das führt dann dazu, dass irgendwann dieser Impfstoff dann auch in Heizkraftwerken verheizt werden muss, was dann wieder eine Schlagzeile in der Zeitung gibt. Also das hängt dann alles so irgendwie ganz eng miteinander zusammen. Natürlich, ich bin nicht, wie gesagt, ich bin von dieser Welt und ich weiß, dass es auch in diesem Feld eine Menge Fremdinteressen gibt, also von Industrieinteressen. Und um das zu sagen, es gibt einen Punkt, wo ich der Ansicht bin, in diesem Verfahren ist etwas nicht sauber gelaufen und das betraf das Tamiflu. Also, und da war das Problem, dass es offensichtlich sich nachträglich herausgestellt hat, dass die Firma Daten zurückgehalten hat sozusagen, dass sozusagen Studiendaten über das Tamiflu nicht sozusagen unselektiert veröffentlicht worden sind, sodass ich Ihnen das ganz klar auch nennen will als einen Punkt, wo ich selbst meine Bedenken habe, dass damals alles mit rechten Dingen gelaufen ist. Ich kann Ihnen aber auf der anderen Seite versichern, wir haben endlose STIKO-Sitzungen gehabt, da spielte das alles gar keine Rolle sozusagen. Da saßen Haufen verzweifelter Halbwissender, die sich sehr wohl bewusst waren, dass sie etwas empfehlen mussten auf einer zum Teil naturgegeben sehr dünnen Datenbasis. So, das war's. Und ich hoffe, dass ich Sie unterhalten habe und dass Sie jetzt noch Fragen haben.
Ja, lieber Thomas, das war's. Und ich fand ja zunächst die Markierungen Science Fiction und Korruption ein bisschen verwunderlich, aber spannend. Und wir haben aber gesehen, wie gerechtfertigt das war. Und wir haben trotzdem zwischendrin ein doch gehöriges Stück auch wissenschaftliche Information erlebt. Ich glaube, wir sollten die Fragen vielleicht ein bisschen sortieren zu dem allgemeinen Rahmen und vielleicht zu dem speziellen virologischen Rahmen. Wenn Ihnen das recht ist, dann bitte ich Sie um Wortmeldung.
Jetzt musst du nur noch sagen, was zuerst kommen soll.
Das muss ich noch sagen. Das machen wir abhängig von der ersten Frage. Okay. Und da ist sie.
Mich würde interessieren, ich glaube, ich verstehe mal.
Geht das ein bisschen?
Ja, so. Mich würde interessieren, ob bei der Vogelgrippe man auch wieder alles gleich machen würde.
Was, sagen Sie nochmal, was Sie mit alles gleich machen würde.
Weil Sie haben ja das so gesagt, wenn man, Sie haben das Beispiel eingeführt von der spanischen Grippe. Mhm.
Sie meinen, wenn es jetzt eine Reassortante mit dem Vogelgrippe gäbe, die sich unter Menschen ausbreiten kann?
Na, nur so, Sie haben gesagt, ja, man steht vor Entscheidungszwang.
Ja.
Und bei der Vogelgrippe ist doch auch bestimmt einiges schiefgelaufen oder falsch gelaufen.
Bei der Vogelgrippe ist ja noch nicht viel gemacht worden, abgesehen von diesen jetzt von mir dargestellten Versuchen.
Im Speziellen war es nötig, dass man die alle die Gänse und Enten in Ställe verbannt hat und das Geflügel. Die Hähnchen, alles rüste in Ställe.
Ja, das war aus, also es ist so. Bei den etwa 600 Infektionen des Menschen, die man nachvollziehen kann mit dem Vogelgrippevirus, also die sind alle gewesen offensichtlich durch sehr enge Übertragung in Asien, praktisch auch alle in Asien vorgekommen und ein sehr enges Zusammenleben zwischen den infizierten Vögeln und Menschen stattfand. Da ist es ja zu etwa 600 Vogelgrippeinfizierungen, also das muss man anders ausführen. Es ist zu 600 klinisch auffälligen Vogelgrippeinfektionen bei Menschen gekommen. Und davon sind 60% der Betroffenen gestorben. 60%. Das heißt, dieses Virus ist, wenn es denn gelungen war, für das Virus auf den Menschen zu kommen, wirklich extrem pathogen gewesen. Und aus dieser Sicht heraus, ja, hat man gesagt, wir wollen versuchen zu verhindern, dass dieses Vogelgrippevirus weit kursiert. Und damit natürlich auch verhindern, dass solche gefährlichen Reassortanten, also Viren, die so krankmachend sind wie das Vogelgrippevirus und so leicht übertragen werden wie das saisonale Grippevirus, dass die entstehen können. Jetzt mittlerweile würde man das nicht mehr machen, und zwar einfach deshalb, weil man gesehen hat, dass es nicht gelungen ist, sozusagen das Vogelgrippevirus zu begrenzen. Wir wissen jetzt, dass dieses H5N1-Virus, also das Vogelgrippevirus, in der Vogelpopulation weltweit vorkommt, ja, und auch jetzt vorkommt, und dass es insofern nicht mehr möglich ist, sozusagen, dass die weite Verbreitung dieses Virus unter den Vögeln zu beeinflussen. Damals ist das eine Entscheidung, über die man diskutieren konnte, aber ich denke, es gab damals gute Gründe, so zu handeln. War das eine Antwort auf Ihre Frage?
Ja, aber man kann ja hinterher sagen, man wird es jetzt anders machen, man hat was gelernt.
Habe ich ja Ihnen gerade gesagt. Im Augenblick würde man aufgrund der veränderten epidemiologischen Situation nicht mehr so handeln, weil man nicht mehr glauben würde, dass man damit einen wesentlichen epidemiologischen Effekt würde erzielen können.
Wir sind damit offenbar zunächst bei den virologischen Fragen. Herr Küfer, ist Ihre auch aus dem
Bereich? Ja, meine virologische Frage, es ist ja so, am Anfang bei H5N1 hat man gesagt, hochpathogen, sehr letal. Was immer gefehlt hat, ist, dass man eine Bevölkerungsstudie macht. Das
fehlt immer noch.
30.000, 40.000 Leute untersucht.
Genau.
Wer hat es eigentlich bekommen, dass man auch die asymptomatischen Fälle und die wenig Kranken erfasst? Obwohl es so viel gemacht wird von der WHO, CDC, haben die Studien immer gefehlt. Jetzt hat man es ja gemacht. Diese Studien eigentlich ungern veröffentlicht, weil nämlich rauskam, so hochpathogen für die Menschen ist es das gar nicht. Man hat ja auch zum Beispiel am Anfang gesagt, von den 200 Mexikaner sind 7 verstorben, weil man halt kleine Zahlen hatte und nur die hat, die schwer krank auf Intensivstationen sind.
Ja.
Und das ist das, was ich denke, man dazugelernt hat. Diese Zahlen am Anfang sind immer nur ein kleiner Ausschnitt dessen und die vielen asymptomatischen Fälle fallen dann am Anfang weg.
Aber ich persönlich bin noch nicht so schrecklich glücklich mit diesen seroepidemiologischen Studien, die Sie ansprechen, aus einer ganzen Reihe von Gründen, die auch zum Teil methodisch bedingt sind. Ich denke, Sie haben aber völlig recht, dass man diese Studien machen muss. Die werden ja auch gemacht weiter, wo man sieht, wie viele Leute haben den Kontakt mit dem Virus gehabt und sind nicht schwer krank. Sie werden auch gemerkt haben, dass ich mich bei der Antwort an den Herrn dann nochmal korrigiert hatte, in dem Sinne, dass ich das nicht gesagt habe, dass 60% der Infizierten verstorben sind, sondern dass 60% der klinisch Diagnostizierten auch verstorben sind. Trotzdem muss man sagen, war das oder ist das immer noch eine auffällig hohe Rate?
Ja, weitere Fragen. Da ist eine.
Aber darf ich noch ein kleines Rechenbeispiel machen, das Sie ja besser kennen als ich? Nehmen Sie mal an, nur Sie hätten wie die spanische Grippe 2% Letalität. Ja? Und nehmen Sie mal an, Sie hätten eine 30%ige Attack Rate. Ja? Machen Sie mal eine kleine Rechnung für die Ulmer Bevölkerung und Sie rechnen mal 30% der Ulmer Bevölkerung. Dann können Sie sich mal überlegen, wie viele Beatmungsbetten kann man hier in Ulm und Umgebung zur Verfügung stellen. Dann wissen Sie sozusagen besser als ich, dass Sie sehr schnell an die Kapazitätsgrenzen kommen letztendlich. Die Patienten können Sie gar nicht versorgen, selbst wenn Sie nur von einer sehr viel niedrigeren jetzt Rate an Schwersterkranken ausgehen. Aber wenn das 30% einer von 100.000 sind, wo wollen Sie die denn sozusagen versorgen und wie wollen Sie die denn versorgen? Also das Problem bleibt uns auch bei sehr viel geringerer Pathogenität erhalten.
Zwei Fragen bitte, und zwar einmal, es gab ja zum Tamiflu dieses Konkurrenzprodukt. Haben Sie richtig verstanden, dass das andere Produkt noch schädlicher, noch gefährlicher war als Tamiflu?
Es gibt drei Produkte. Es gibt zwei Neuraminidase-Hämmer und das Amantadin. Und das Amantadin ist in diesem Falle nicht angezeigt und hat auch neurologische Nebenwirkungen, ist aber eingeführt als Parkinson-Medikament. Und die beiden Neuraminidase-Hämmer sind ungefähr gleich zu bewerten letztendlich. Ist das nicht klar?
Nicht ganz klar. Mhm. Wir haben es richtig verstanden, dass die anderen Produkte, das andere Produkt mindestens so gefährlich war wie das mit dem Tamiflu.
Gefährlich ist nicht der Punkt, das habe ich eigentlich, wollte ich nicht sagen, sondern es ging um die Frage der Wirksamkeit.
Ja, bei dem Tamiflu wurde ja gesagt hat, eben diese Wirkstoffverstärker, das eine hohe Schädlichkeit.
Also, aber die Wirkstoffverstärker haben nichts mit dem Tamiflu zu tun. Das Tamiflu ist ja eine chemische Substanz und die Wirkstoffverstärker waren in dem Impfstoff drin, diesem pandemischen Impfstoff damals. Und diese Wirkstoffverstärker, die drin waren, waren eigentlich von den Amerikanern und von der WHO, soweit das möglich war, waren alle Daten zusammengetragen. Und es gibt und gab damals schon ein klares Statement, dass dass keine besondere Gefährlichkeit von diesen Wirkstoffverstärkern ausgeht. Jetzt hat man ja festgestellt, dass es in bestimmten skandinavischen Ländern vermehrt zu Fällen von Narkolepsie gekommen ist. Aber da muss man sagen, da ist es bisher noch völlig unklar, wie das zustande kommt. Also das ist zwar dort beobachtet worden, lässt sich für andere Länder nicht nachvollziehen und es ist unklar, ob und in welcher Form das was mit der Influenza-Impfung zu tun hat. Aber Wirkverstärker hängt mit Impfstoff zusammen und nicht mit Tamiflu.
Meine zweite Frage, welche ich sicher nicht verstanden habe, warum man nicht, bevor man einen Impfstoff produziert, die Pathogenität von dem Virus überprüfen kann.
Weil hier geht es ja um die Pathogenität im Menschen. Und das habe ich versucht zu sagen. Wenn Sie können natürlich abwarten und im Jahr drauf, jetzt haben wir ja genaue Zahlen über die Pathogenität des Virus im Menschen, aber dann vertun Sie zeitlich die Möglichkeit, noch in der jeweiligen Saison durch Impfung überhaupt eingreifen zu können. Das heißt, man steht von der Entscheidung, entweder ich will eine ordentliche Datenbasis haben und warte ab, ja, oder ich produziere den Impfstoff. Nun muss man ja sagen, unabhängig von der Frage, wie pathogen das pandemische Virus ist, ist es aus virologischer Sicht auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man den Gesamtimmunstatus bezüglich eines neuen Virus in der Bevölkerung hebt. Ich will damit sagen, das Problem des pandemischen Virus ist ja eigentlich, dass es auf eine Bevölkerung tritt, in dem es keine oder sehr wenig Immunität gegen diesen Erreger gibt. Auch da ist es nicht so ganz leicht, wenn man das komplexer beschreibt, muss man sagen, dass wir später festgestellt haben, dass es doch bei bestimmten älteren Populationen, also Bevölkerungsanteilen, schon gewisse Immunität auch gegen dieses Schweinevirus gab, weil die schon Erfahrung mit einem anderen H1N1-Virus hatten. Zusammengefasst, das ist sozusagen ein gewisses Dilemma. Entweder Sie handeln in dieser Situation, das ist mal ganz klar zu sagen, oder Sie warten ab. Wenn Sie abwarten, haben Sie den Vorteil, dass Sie hinterher auf einer viel besseren Datenbasis etwas machen können, aber Sie handeln sich damit einen zeitlichen Nachteil ein, der in diesem Falle nicht sehr relevant war, ganz klar, aber wenn das Virus pathogener gewesen wäre, im Menschen jetzt letztendlich, dann hätte man halt sozusagen eine Chance vertan.
Allerdings jetzt keine Fragen mehr aus dem virologischen
Bereich. Nein, wir gehen jetzt übergeleitet auch zu den anderen Bereichen. Die
ja auch nicht. Aber wir können auch anschließend noch virologische annehmen, glaube ich.
Ich fand das ganz spannend, die Differenz, die Sie zwischen dem Wissenden und Unwissenden gemacht haben, die Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eigentlich nur eingeführt haben, um sie wieder zu kassieren oder so zu unterwandern. Denn im Grunde sind ja auch die Wissenden in Anführungszeichen dem Diktum gewissermaßen unterworfen, dass Sie eingeführt haben, dass wir alle im Grunde nur ein Teilwissen besitzen. Und auch als Virologe kennen Sie das wie jeder Wissenschaftler oder jede Wissenschaftlerin eben auch. Je mehr Sie wissen, desto mehr fällt Ihnen auf, was Sie alles nicht wissen, nicht, und wo die Lücken dann klaffen.
Deshalb habe ich auch dann Teilwissende eingeführt.
Und dieses Verhältnis scheint mir noch zu verweisen auf diese gleichsam geschichtliche Struktur, die Sie nachvollzogen haben, die ja geradezu dialektisch war. Also Sie hatten das mal so einen Nebensatz, in der Zeit, in der man noch keine Kenntnisse über virologische Prozesse hatte, waren Pandemien Strafen Gottes oder weiß der Kuckuck was, nicht? Jetzt weiß man sehr viel mehr Und das gehört gewissermaßen zur Dialektik der Aufklärung dann auch dazu, dass irgendwann einmal dann die sich aufgeklärt wählende Vernunft gleichsam zum Fetisch macht. Jetzt auf einmal wird das Wissen konfrontiert mit Erwartungen, die völlig hybrid sind. Wieso wusstet ihr das denn jetzt nicht von Anfang an? Konnte man das nicht noch genauer wissen? Und so weiter und so fort. Würden Sie mir zustimmen, oder habe ich Sie da richtig verstanden, insbesondere wenn es auch um die Rolle der Medien geht und um das Zusammenspiel eben von Experten und Laien, dass man so etwas bräuchte wie eine Kultur der Dr. Ignorantia? Also Nikolaus von Kues hat ja mal den Begriff des gelehrten Nichtwissens geprägt im 15. Jahrhundert, die Dr. Ignorantia, das heißt eine Kultur, die sich angesichts des exagerierenden wissenschaftlichen Wissens, auch ihres notwendigerweise auch wachsenden Nichtwissens bewusst ist und auch von den Entscheidungsträgern eben nichts Unrealistisches erwartet. Nicht? Also sie können es ja im Grunde nur falsch machen, so wie Sie es auch eben nochmal zugespitzt haben. Müsste dafür nicht gewissermaßen das Bewusstsein geschärft werden, dass mit dem Steigen des Wissens eben auch das Nichtwissen anwächst?
Ja. Also ich, unabhängig von Nikolaus von Kues, haben wir einfach immer gesagt, wie gehen wir mit unserem Nichtwissen um in der gegebenen Situation. Und ich kann Ihnen versichern, wenn ich jetzt an die STIKO-Diskussion denke, das war sozusagen geradezu, das tauchte alle Stunde wieder auf sozusagen. Wie gehen wir mit unserem Nichtwissen um? Ich glaube, das ist dasselbe, was Sie meinen. Also die Kultur des Umgangs mit dem Nichtwissen ist ein großes Problem. Es kommt dazu noch wieder was Komplexes hinzu. Zum Beispiel, wenn eine Gruppe, die beauftragt ist, qua Gesetz eine Empfehlung abzugeben, jetzt öffentlich verkündet, wir wissen es nicht. Ja? Wie ist dann die Reaktion? Also ich habe mich auf die Seite damals geschlagen der Leute, und Sie können das in der Einleitung zu dieser damaligen Impfempfehlung sogar noch nachlesen, die ich damals sozusagen, ich habe mich dazu durchgerungen zu sagen, es ist auf jeden Fall besser zuzugeben, was man nicht weiß sozusagen, also zu seinem Nichtwissen zu stehen und das zumindest nicht zu kaschieren oder sowas. Aber es gab sehr ernsthafte Argumente auch, die sagten, ja, aber wie soll das jemand aus der Gruppe der Unwissenden dann wirklich noch verdauen? Kann er das verstehen, wenn sozusagen die Experten damit beginnen, dass sie sagen, wir wissen es eigentlich nicht, wir haben keine ausreichende Datenbasis, um jetzt dies oder jenes zu empfehlen. Sie haben recht, aber es ist sozusagen natürlich in bestimmten Situationen aus meiner Sicht ein sehr theoretisches Herangehen an die Sache. Letztendlich stehen Sie ja vor dem sehr praktischen Problem, was machen wir? Und das ist genau das gleiche Problem, wie Sie immer Sie das bezeichnen. Handeln wir, ja, oder warten wir ab?
Ja, handeln wir oder warten wir ab, aber Sie handeln ja unter diesen Bedingungen eigentlich immer unter Risikobedingungen.
Immer.
Und das macht die Schwierigkeit der Entscheidung eigentlich aus. Und die Risiken sind unabwägbar. Also das können Sie vorab nicht klären. Mhm. Das ist das eine, die muss schauen. Das andere scheint mir in Ihrem Vortrag, den ich übrigens danke, also ich möchte mich bedanken, eben weil er sehr instruktiv war, für mich jetzt weniger die Fachsachen als die gesellschaftspolitischen Sachen. Da scheinen Sie mir eigentlich in so einer Situation mindestens zwei oder drei Instanzen gegenüber verpflichtet zu sein. Und das macht die Kollision aus, in der Sie sich befunden haben. Zu einem als Wissenschaftler selbst und zum anderen den Medien gegenüber und letztendlich eben der Gesellschaft gegenüber. Und die Gesellschaft reagiert auf Sie mit Misstrauen, sagten Sie. Schlimm ist ja, ein Misstrauen, das unbegründet ist. Gesund ist ja eine Skepsis gegenüber dem anderen oder gar eine Kritik. Da hätten Sie auch nichts dagegen, glaube ich, wenn die Kritik als Kritik geäußert worden wäre und nicht mit Verdächtigungen operiert worden wäre. Und da spielt man mit denen auch eben diese Interimsrolle zwischen Aufklärung und Verführung, sage ich mal. Und das schafft dann irgendwie auf die Dauer eben durch diese Medienberichte, die Sie auch beschleunigt haben, soweit ich mich erinnern kann, und andere Medien haben noch was hinzugefügt, das schafft ja eine sehr nervöse Stimmung, wenn nicht hysterische Stimmung.
Genau, ich habe das sozusagen versucht zu umschreiben mit dem Begriff des Kommunikationschaos auch. Ja. Und übrigens ist das meiner Ansicht nach durchaus nicht nur ein Problem der Influencer, das können Sie weit von Influencer ab auch sehen. Und ich glaube auch, ich persönlich, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellt, diese Haltung und diese Entwicklung, die ja gegenüber fast allen Problemen, die auftauchen, so durchdekliniert wird. Ja, verstehen Sie?
Ich werde ein bisschen überschlägt, dann kommt das nächste Problem.
Genau, genau. Und das ist eigentlich A, unproduktiv, es hilft eigentlich niemandem. Aber auch mit dieser sozusagen, glaube ich, richtigen, aber doch theoretischen Erkenntnis können Sie das nicht ändern. Also ich bin sehr skeptisch zum Beispiel, ob das Ganze, obwohl wir das auch hinterher, das völlig klar war, ja, dass es ein Kommunikationschaos gab. Ich fürchte, wenn es wieder in 2014 kommt, wird es wieder das gleiche Kommunikationschaos geben, was natürlich zum Teil damit zusammenhängt, dass die Zusammenhänge schwer zu verstehen sind sozusagen. Sie müssen das, was der gefordert hat, nämlich warum sagen das die Wissenschaftler uns nicht so einfach, dass wir das alle nachvollziehen können, warum eine Gefährdung besteht, warum man dies oder das tun muss oder so. Das ist richtig, aber das ist wirklich sehr, sehr schwer, weil halt, und da kommt die Komplexität oder auch die Kompliziertheit, wenn Sie so wollen, wieder rein, weil das vielfach einfach nicht so einfach möglich ist.
Vielleicht eine Frage noch. Ja gut, also im Großen und Ganzen ist gesellschaftliche Misstrauen schon eines der größten Probleme gewesen.
Ja.
Besteht denn Möglichkeiten, jetzt sagen, es würde sich wiederholen, besteht man nicht noch ernsthafte Möglichkeiten bei einem anderen Verhalten, bei der Aufklärung eben, das wirklich das Wort verdient auch, das in Vertrauen umzuwandeln, wenn die Bevölkerung über die Grenzen des Wissens Bescheid weiß, wenn die Bevölkerung über das Machbare genau Bescheid weiß, dass sie selbst eben bereit ist, Risiken zu tragen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, glaube ich, dass nicht nur von Zeit zu Zeit solche Erregungspotenziale aktiviert werden, sondern also ernsthafte Schritte auch unternommen werden, auch von den sogenannten Laien.
Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin dazu nicht kompetent. Ich kann Ihnen nicht sagen, was man machen muss letztendlich, um das, was Sie schildern, zu erreichen. Ich stimme Ihnen aber zu, dass ich halte es auch für ein ganz großes gesellschaftliches Problem. Ja, da stimmen wir, glaube ich, 100% in der Beurteilung überein. Aber ich bin nicht kompetent zu sagen, was kann ich wirklich tun, um dieses Vertrauen zu erzeugen. Ich möchte es mal fast Urvertrauen nennen. Ja, das ist ja irgendwie die Tatsache, dass ich einen Wissenden frage, ja, aber eigentlich schon im Hinterkopf habe, das, was der mir sagt, das ist ja A, gelogen oder B, fehlgeleitet von ganz anderen Motiven, weil irgendjemand ihm Geld in die Tasche steckt, ist ja auch egal. Ja, also es ist einfach irgendwie fremdbestimmt. Er sagt nicht das, was er weiß, sondern er sagt das, was zu seinem Vorteil ist, ja. Und das ist furchtbar, ja, das ist wirklich furchtbar, weil Sie können da auch, dagegen können Sie nicht argumentieren, Sie sind völlig hilflos. Und wie Sie, und ich habe diese Hilflosigkeit oft erfahren, verstehen Sie? Also, ich meine, gar nicht, weil ich persönlich sozusagen in dem Sinne Betroffener war, dass ich beleidigt war oder so, das ist gar nicht mein Punkt, verstehen Sie? Ich habe ein ziemlich stabiles Kostüm. Also das ist nicht mein Punkt, sondern einfach die Tatsache, Himmel, warum kannst du das nicht sozusagen, warum gelingt es dir, das nicht zu erklären und es wird von dem, dem du versuchst, das zu erklären, so aufgenommen, wie das gemeint ist. Ja, das ist ein Problem. Ich weiß nicht, da müssen andere Spezialisten ran, um das zu bessern.
Darf ich in dem Kontext noch mal auf eine Facette, eine kleine Facette des Themas zurückkommen, nämlich die Geschichte mit dem Tamiflu.
Ja.
Es gilt als inzwischen unbestritten, dass man damals schon wusste, dass die Einnahme von Tamiflu einem nicht sehr viel wird nützen im Falle der Erkrankung. Ich war zu dem Zeitpunkt in der Situation, im Industrieunternehmen zu verteidigen, dass man für eine höhere fünfstellige Summe, das ist nicht viel, aber ein bisschen Geld, Tamiflu in Vorrat legt, weil die Daten, die veröffentlicht waren, dafür sprachen, dass es nützen würde. Dann war die Nicht-Pandemie vorbei und ist Tamiflu immer noch da.
Die Pandemie ist...
Und irgendwann kam dann die Erkenntnis, man hätte schon gewusst oder man hat schon gewusst, dass wir es umsonst angewendet hätten.
Deshalb habe ich das ja...
Das ist natürlich eine Situation, die das Misstrauen des Halbwissenden dann irgendwann auch hervorruft.
Natürlich, klar. Deshalb habe ich das an der Stelle ja auch benannt.
Und da wundert es mich dann natürlich nicht, wenn in einem Parallelfall man dann gefragt wird, ja, seid ihr denn diesmal sicher, dass eure Datenlage nicht gefiltert ist?
Naja, klar. Das ist so.
Insofern darf man vielleicht nicht nur das negativ betrachten, dass da
ich betrachte das Misstrauen ist. Ja, also na doch, das Misstrauen ist schon da. Und ich betrachte das auch nicht negativ in dem Sinne, dass ich sozusagen darunter leide. Ich finde es nur, dass es für die Gesellschaft wirklich keinen wirklichen Vorteil bietet. Ja, also das ist, es ist sehr destruktiv letztendlich diese. Und natürlich, das gibt immer, na klar, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum ich sage, ich bin überhaupt nicht überzeugt davon, dass es beim nächsten Mal anders laufen würde. Ja, das habe ich ja gerade gesagt und das ist auch meine Überzeugung. Ja, obwohl ich mir eigentlich wünschen würde, natürlich, dass sich alle Beteiligten so ehrlich wie möglich verhalten. Ja. Nun ist es ja auch nicht so, dass das Tamiflu jetzt unwirksam generell ist. Das ist eine lange Diskussion. Also es gibt ja nun auch Daten, die zeigen, dass wenn Sie das richtige Virus haben und so weiter, dass Sie dann mit dem Tamiflu schon was anfangen können. Ich will nur sagen, es ist ja nicht reine Kriminalität, die da sozusagen, sondern es ist tatsächlich, wie Sie sagen, es ist eine Selektion, eine sehr unangenehme, nicht statthafte Selektion von Daten möglicherweise.
Mhm. Frau Bräuninger, Sie hatten eine Frage?
Ja.
Und dann kommen Sie dran.
Ich wollte nur zu Ihrem Punkt sagen, mit der Komplexität des Wissens. Das ist natürlich irgendwie die Kluft zwischen Lebenswelt und Wissenschaft. Gell? Die sind natürlich, die Wissenschaften haben ihre eigene Fachsprache, die haben ihre eigene Fachtermini. Und der Normalbürger versteht ihn nicht. Und für den Wissenschaftler selber ist es wahrscheinlich eine Reduktion von Komplexität. Er hat immer seine Fachsprache, er verwendet die und so weiter, das weiß er. Aber der Normalbürger, der Lebensweltbürger, der sieht das natürlich nicht und kann es nicht verstehen und tut natürlich dann sagen, das ist der Experte, keine Ahnung, klingt sich aus, die wissen es. Und die sollen das für mich lösen. Und das ist natürlich der große Fehler, denke ich mal. Und das andere, was Sie sagen, wo Sie sagten von der Philosophie, egal in jeder Situation, wir müssen natürlich immer handeln. Wir müssen immer unter Risiko handeln, auf ungedeckte Schecks hin. Und da denkt man natürlich immer wieder, wenn wir das noch erforscht hätten, dann können wir richtig handeln, dann wissen wir Bescheid. Und das ist natürlich Nonsens.
Ja, gut. Ich meine, ich denke auch so. Aber es wird immer wieder die Diskussion trotzdem aufkommen. Warum habt ihr nicht abgewartet? Warum habt ihr nicht dies oder das gemacht? Und im Nachhinein ist es dann unter Umständen leichter zu argumentieren. Ne?
Ich habe nur eine historische Frage. Spanische Grippe, ist die von Spanien ausgegangen?
Nein, nicht wirklich.
Oder wodurch hat sie den Namen bekommen?
Sie ist über Spanien gekommen, aber sie ist nicht in Spanien entstanden.
Wo war der Ursprungsort?
Also, ungefähr? Ich weiß es nicht genau, aber es war jedenfalls zuvor in Frankreich auf jeden Fall. Wissen Sie das genau?
In Frankreich tobte ja der Erste Weltkrieg.
Ja, genau. Und also meines Wissens ist sie zuerst in Frankreich aufgetreten, dann in Spanien gewesen und ist dann sozusagen von Spanien aus weiter verbreitet worden, hat daher den Namen Spanische Grippe. Aber es ist sicher, dass es nicht die erste, die ist nicht in Spanien entstanden als Resultante.
Aber interessant ist ja der Punkt, dass man geradezu eine archäologische Virologie betreiben kann, denn wie kann man denn heute wissen, welches Virus 1918 in Spanien aktiv war? Das ist interessant, dazu kannst du sicher noch spannende Sachen sagen.
Ja, man hat...
Damals wusste man ja nicht einmal, was ein Virus ist.
Man hat tatsächlich Verstorbene, die in Permafrost beerdigt worden waren, dann exhumiert und hat dann Organe entnommen und hat dann aus diesem in sehr mühsamer Kleinarbeit mit Hilfe der molekularbiologischen Methoden dann letztendlich in vielen kleinen Stücken, weil das Genom nicht erhalten war, hat man dann letztendlich dieses spanische Virus oder präsumptiv spanische Virus, jedenfalls das Virus, was 1918 zum Tod dieser im Permafrost beerdigten Personen geführt hat, hat man vollständig rekonstruieren können.
Hat man da eine genügende Statistik, dass man viele, denn die Untersuchung an einem Einzelnen ist ja ein bisschen fraglich, ob man dann wirklich das genau identifizieren kann.
Naja, zumindest, es ist klar, das ist ein RNA-Virus und die Mutationsrate ist schon bei einem RNA-Virus relativ groß, aber man hat sozusagen doch gute Hinweise darauf, dass das eines der Viren war, die 1918 kursiert sind.
Jetzt sind Sie dran mit mir.
Also ich verstehe den Lerner mittlerweile sehr gut und vielen Dank für den Vortrag. Also ich möchte nochmal eine Frage stellen zum Thema Impfen.
Ja.
Impfen ist ja allgemein sehr eine Diskussion.
In Deutschland.
ja, ob die Risiken oder die schädlichen Wirkungen sogar nicht überwiegen. Damals, als dieses Thema war mit der Schweinegrippe, Tamiflu ging, war ich gewillt, mich impfen zu lassen. Habe bei meinem Hausarzt angerufen und gefragt, ob ich mich impfen lassen kann. Dann habe ich die Antwort bekommen, in der Arztpraxis lässt sich niemand impfen wegen unbekannter Nebenwirkungen. Damit war das Thema Impfen für mich in dem Fall erledigt. Es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn die Leute sich hätten impfen lassen und es wäre nichts passiert. Da haben sie sich gar nicht impfen lassen, weil eben die Gerüchte so waren, dass aufgrund der Wirkstoffverstärker man wirklich mit großen mit Schäden direkt rechnen muss, wenn man sich impfen lässt.
Ja, das stimmt. Das gehört zu dem letztendlich zum zu dem Problem der Kommunikation im weitesten Sinne dazu. Sie haben recht, das ist so gewesen, ich weiß das, es haben sich sehr wenig impfen lassen. Letztlich ist das natürlich auch Unkenntnis des Doktors in der Praxis letztendlich. Der gehört ganz klar auch in die Gruppe der Unwissenden. Der hat sich seine Meinung gebildet, aber nicht aufgrund von Daten, sondern eben Gut-Feeling. Und im Übrigen haben Sie recht, es gibt in Deutschland relativ viele Impfgegner, wobei das, oh Gott, Impfen ist ein sehr kompliziertes Geschäft, aber eins kann man ganz klar sagen, menschheitsgeschichtlich gab es keine medizinische Maßnahme, außer dem Rat an mich abzunehmen. Das ist noch preiswerter, aber ansonsten ist der Nutzen-Schaden-Relation bei nichts, was wir tun können, günstiger als beim Impfen. Wenn Sie bedenken, dass wir die Pocken ausgerottet haben weltweit, ja? Wenn Sie bedenken, dass die Poliomyelitis praktisch ausgerottet ist. Ich selbst hatte noch in meiner Schulklasse immer 2 bis 3 Mitschüler, die Stigmata einer durchgemachten Poliomyelitis hatten. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gab es 60.000 paralytische Poliomyelitis-Fälle nur in Europa, USA und Australien. Und die Polio ist jetzt, wenn man nicht diese völlig schwachsinnigen Impfboykott in Nigeria gehabt hätten, hätten wir das Virus schon eliminieren können, ja, weil es ein Virus ist, was nur den Menschen betrifft. Also wir haben die Chance, das zu eliminieren. Wir können das Hepatitis B-Virus eliminieren, wir können das Masernvirus eliminieren und besonders in Deutschland sind wir sozusagen, was die Masernvirus-Elimination angeht, ja, ist ein bisschen polemisch formuliert, hart an der Grenze zum Entwicklungsland, ja. Und das ist natürlich ein Jammer, weil das sind Viren, die können Sie global ausrotten, nur durch Impfung des Menschen. Also von daher glaube ich, dass generell Impfungen nicht zu akzeptieren, das ist nicht intelligent. Dazu gibt es genug historische jetzt mittlerweile Nachweise, dass das eine sehr effektive und hervorragende Maßnahme ist. Dass es bei bestimmten Impfstoffen hinreichend Grund zur Diskussion gibt, dem ich nicht ausweichen will jetzt, sondern der nur einfach den Rahmen für Sie sprengen würde. Aber da stimme ich Ihnen zu. Man kann schon über einzelne Impfstoffe diskutieren, aber nicht über das Verfahren der Impfung. Das halte ich für fahrlässig.
Herr Küfer, eine letzte Frage vielleicht.
Ich denke, man muss sich auch immer vor Augen halten, dass in keinem anderen europäischen Land, auch außereuropäisch, so viel über die Impfung und über das Tamiflu diskutiert worden ist wie in Deutschland. Wir waren wirklich die Letzten, die ein bisschen Tamiflu gekauft haben. Andere Länder haben so 50, 80, als 100% beworben, noch viel mehr Impfstoff gekauft. Und das ist eben unsere Diskussionskultur bedingt, dass alles in der Frage wird. Und deswegen entsteht halt manchmal der Eindruck Innovationschaos. Andere Länder haben am ersten Tag 2004 alles schon geschafft, und dann war die Diskussion aus, haben sich einfach impfen lassen, wie Norwegen zum Beispiel.
Ja, aber auch in den USA. Sie wissen, in den USA, die machen zwar wenn Sie Ihr Kind in den Kindergarten bringen wollen, dann muss das Kind geimpft sein, sonst kommt das Kind nicht in den Kindergarten. Fertig ist der Lack. Also die haben da eine ganz andere, haben nicht diese Probleme, die wir in dem Punkt haben, haben die nicht, muss man sagen. Und insofern hatte ich ja vorhin gesagt, wenn Sie mit ausländischen Kollegen reden, ist es auch manchmal gar nicht so leicht, denen zu erklären, die verstehen nicht, warum wir solche Probleme haben, bestimmte weltweit als sinnvoll akzeptierte Impfkampagnen auch umzusetzen.
Vielleicht einen letzten Punkt, den ich machen darf.
Ich hatte herausgehört aus deinen Äußerungen, dass du froh wärest von Leuten, von den Philosophen, von anderen, die sich mit den gesellschaftlichen Aspekten beschäftigen, einen Hinweis zu bekommen, der euch helfen könnte in dieser schwierigen Situation. Gibt es da kompetente Hinweisgeber?
Herr Eckler?
Ich bin zwar kein Philosoph, die Diskussion um Misstrauen, ich kann völlig falsch liegen, weil ich habe mir das gerade nur so ein bisschen überlegt, entweder auf die Füße stellen oder vielleicht auch auf den Kopf, je nachdem, vielleicht leiden wir an einem zu großen Vertrauen, ganz allgemein, wir vertrauen ganz vielen Sachen und wenn dann was schief geht, wenn was hochkommt, ob das jetzt ein Impfzwischenfall ist oder ob jetzt ein neues Virus kommt, dann wird dann schlägt das Vertrauen in Misstrauen um. Also, wie gesagt, vielleicht ist das eine völlig hölzernige Idee, aber...
Ja, ich... Kann sein. Also ich meine, dazu bräuchte ich jetzt ein paar empirische Daten. Also wir müssten mal ein paar Beispiele noch durchgehen, ob man das so sagen kann. Also... Aber meine Perzeption ist gebiased, ganz klar. Ich persönlich empfinde es doch sehr so, dass das Misstrauen generell groß ist, sozusagen. Das Misstrauen der Unwissenden gegenüber den Wissenden mit den Gänsebeinchen, die sie mitgehört haben, ist, glaube ich, schon sehr ausgeprägt. Und ich glaube auch, dass es aus irgendwelchen Gründen in Deutschland eher akzentuiert groß ist, das Misstrauen.
Ja, vielleicht darf ich um 8 Uhr pünktlich die Diskussion beenden. Es bleibt mir noch Zeit für zwei Hinweise. Zunächst einmal auf die folgende Veranstaltung Komplexität in der theoretischen Physik.